Abwassergebühren, Parklets und die Innenentwicklung. Vier öffentliche und eine Vielzahl geheimer Punkte standen auf der Agenda des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses. Erstens die Verlängerung der Ausnahmen der Sondergenutzungsrichtlinien bei Nutzung des öffentlichen Raums. Zweitens die Gebührenkalkulation der Abwassergebühren. Drittens Bericht zu Pilotprojekten der Innenverdichtung und natürlich Aktuelles. Im Geheimräteteil der Sitzung war zentral die Entwicklung des Gebietes Klein-Eschholz und das Energiekonzept Dietenbach in Form der Antwort auf Fragen der Fraktionen Gegenstand. Kurz zusammengefasst soll die Umwidmung von Parkplätzen in erweiterte Gaststätten und andere Sondernutzungen in der erweiterten Innenstadt auch 2022 im Probebetrieb weiter betrieben werden. Allerdings mit Gebührenerhebung, die der Stadt dann einen Gebührenüberschuss aus der Nutzung in Höhe von mehr als 300.000 Euro einbringen soll.
Und dann müssen wir genauso mit das Thema Barrierefreiheit uns nochmal angucken und Ihnen dann sozusagen heute aus gesehen in einem Jahr eine Lösung vorlegen für das Thema. Der nächste Sommer wäre jetzt sozusagen wie bisher plus das Thema Gebühren. Insofern glauben wir auch, dass das zu einer gewissen Disziplinierung schon beitragen wird.
Bei den Einzelgenehmigungen soll den zwar nicht bei der Umwandlung von Parkraum in Nutzfläche sogenannte Parkplätze oder zeitlichen Limit 22 Uhr, soll also nicht den Bedenken der Bürgerinnenvereins Sedernquartier, wohl aber bei der Breite des Raums und der Gewährleistung des Fußverkehrs Rechnung getragen werden. Dazu Stadtrat Sims zu den Parkplätzen.
Parkplätze werden wir sicherlich auch noch im Mobilitätsausschuss kurz reden, da ist das Thema ja und ich glaube, da ist die Diskussion auch besser aufgehoben wie jetzt hier im Bauausschuss.
Und Gutschef Ückermann zu der generellen Problematik dabei.
Wie Sie beide angesprochen haben, machen wir die Begehung. Wir haben ja im Auftrag auch drin, die Sondernutzung entsprechend anzupassen. Was wir in den letzten 1,5 Jahren gesehen haben, dass das Hauptproblem in dem Bereich ist tatsächlich, wenn die Leute mal sitzen, dass sie sich naturgemäß etwas ausbreiten. Nicht mutwillig und böswillig, sondern so ist es, wenn man dann sitzt und vielleicht gemütlich sitzt und was trinkt, dann verbreitet man sich. Das ist eigentlich war das Hauptproblem. Aber entsprechend mit nach der Begehung können wir da auch drauf reagieren und wir machen eine Anpassung der Sondernutzungsrichtlinie.
Die Abwassergebühren sollen 2022 bis 2024 steigen. Um 7 Cent je Kubikmeter auf 1,42 Euro und 11 Cent je Kubikmeter auf 87 Cent bei Niederschlagswasser, das durch die Kanalisation rauscht.
Danke. Ich habe Ihnen die drei größten ansatzfähigen Kosten mal mitgebracht, um auch die Entwicklung vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Sie sehen, wir haben bei den Abwasserzweckverbänden Staufener Bucht und Breisgauer Bucht pro Jahr ungefähr 12,6 Millionen Euro. Und es ist so, dass die sich sehr aufs Schmutzwasser beziehen. Also Sie sehen es an dem Schlüssel, es geht nur 5% insgesamt aufs Niederschlagswasser, der Rest auf den Schmutzwasserbereich. Dann haben wir das Betriebsführungsentgelt von der B-Netze mit rund 11 Millionen. Sie sehen hier, es ist etwas anders. Da ist das Niederschlagswasser mit 61% sehr belastet. Und wir haben als dritten großen Kostenblock die Kapitalkosten, Abschreibung und Zinsen. Auch hier haben wir das Thema, dass das Niederschlagswasser mit 55% belastet wird. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass Niederschlagswasserkanäle deutlich größer wie Schmutzwasserkanäle sind.
Letzteres paradoxerweise, weil immer mehr Grundstückseigentümer das Regenwasser auf ihren Grundstücken versickern lassen. Da gleichzeitig aber die Aufwendung für Regenwasserrückhaltung wie der erforderlichen Rückhaltebecken beträchtlich steigen, aber der Eigentrieb Stadtentwässerung noch keine unbedingt richtige und erforderliche Umlegung auf alle Grundstückseigentümer kalkuliert hat, sehen die Nichtversicherer sich also jetzt einer Kostenfalle gegenüber. Das sind auch meistens die privaten Eigentümer und Eigentumswohnungsinhabenden. Die meiste Debatte bei den Räten erfolgte zum Endbericht über die angefassten Projekte der Innenentwicklung und des Managements in Mooswald, Landwasser und der Haid. Verschiedene Räte bemängelten den großen Aufwand bei geringem Nutzen und mögliche Konflikte mit Zielen des Flächennutzungsplans bei Gewerbegebieten. Vertreter der Bürgervereine, auch die Auswahl falscher Projekte, zum Beispiel die Aufstockung der Bungalows in Landwasser. Der Bürgermeister sah in Toto eher ein wesentliches Ergebnis in kleinen Brötchen, die aus der Entwicklung zu ziehen seien.
Das zeigt doch eigentlich nur, wie mühsam das Thema Innenentwicklung wirklich ist. Und wenn das jetzt hängen bleibt als Ertrag, dann finde ich das schon mal sehr ergiebig. Schade, dass der Herr Winkler nicht da ist, der ja immer auch manchmal der Meinung ist, dass man mit Innenentwicklung alle Wohnungsbauprobleme in Freiburg lösen kann. Ich glaube, gerade diese Studie zeigt eindrücklich, wie schwierig es ist. Und umso dankbarer sind wir, wenn dann was geht. Und ich glaube, die Studie hat schon Fenster aufgemacht. Und die werden wir sicherlich auch noch die nächsten Jahre sehen, dass da was rauskommt. Und dann kann man sich immer die Frage nach Aufwand und Ertrag stellen. Aber ich glaube, dass wir uns an die Gedanken gewöhnen müssen, dass wir ganz kleine Brötchen, ganz viele kleine Brötchen werden backen müssen in Zukunft, wenn wir in der Innenentwicklung weiterkommen wollen.
Last not least, Zufriedenheit löste die synoptische Zusammenfassung des inhaltlich begründeten Urteils des VGH Mannheims aus, da sie in allen Punkten der Stadt vollumfänglich Recht gab, inklusive potenziell möglicher Ausnahmebefreiung von naturschutzrechtlichen Ausnahmebestimmungen.
Ja, vielen Dank. In der Tat, das Urteil, das haben wir eigentlich schon länger, aber die Begründung haben wir jetzt erst bekommen. Also im Juli war die mündliche Verhandlung zu der Entwicklungssatzung, die ja 2018 vom Gemeinderat beschlossen worden war. Eine Woche später haben wir dann auch den Urteilstenor bekommen, also dass wir gewonnen haben, das wussten wir schon länger. Aber jetzt hat es nochmal 5 Monate gedauert, bis wir jetzt auch schwarz auf weiß haben, was die Gründe dafür sind. Und ich muss sagen, jetzt so aus der Perspektive Verwaltung liest sich das Urteil sehr schön, weil wir in allen Punkten vollumfänglich bestätigt werden. Jetzt nur mal kurz hier die wichtigsten Punkte und Elemente. Also VGH hat sich sehr intensiv mit der Frage befasst, besteht denn ausreichender Bedarf, um eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme zu rechtfertigen? Und an der Stelle darf ich dann auch einfach ein Zitat kurz bringen. Es sagt dann, durch das Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung ist belegt, dass ein mit den Mitteln der Bauleitplanung oder sonstigen städtebaulichen Instrumenten nicht zu befriedigender Wohnraummangel besteht. Das ist dann die Begründung dafür, dass eben auch die Rechtfertigung für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme besteht. Dazu hat er sich sehr intensiv mit dem Gutachten von Empirica und den Wohnraumbedarfsprognosen auseinandergesetzt, aus denen sich dann bereits quantitativ ergibt, dass ein großer Wohnraumbedarf entsteht, also zum einen aus der Einwohnerentwicklung, aus der Haushaltsentwicklung und aus der Prognose heraus, was an Wohneinheiten in der Zeit, während die Entwicklungsmaßnahme realisiert wird, in anderen Bereichen realisiert werden kann. Er hat darüber hinaus dann bestätigt, dass auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum die Entwicklungsmaßnahme als solche rechtfertigt, also nicht nur der quantitative Mangel, sondern auch der qualitative Mangel an bezahlbaren Wohnraum, hat sich dann im Anschluss auch mit der alternativen Prüfung, die ja auch bereits Gegenstand der vorbereitenden Untersuchung war, intensiv auseinandergesetzt. Und auch da kam da zu dem gleichen Ergebnis wie wir, nämlich dass sich eben gerade keine bessere Alternative aufdrängt und dementsprechend es rechtmäßig ist, die Entwicklungsmaßnahme in Dietenbach umzusetzen. Bei den Vollzugsthemen hat er sich mit einigen Dingen auseinandergesetzt, insbesondere das Thema Hochwasser, die Hochwasserproblematik, und hält auch da eben die von uns entwickelte Konzeption, zunächst den Gewässerausbau durchzuführen, dadurch die Hochwasserfreiheit herzustellen und dadurch dann die Bebaubarkeit zu erreichen, für rechtlich ohne weiteres zulässig. Und auch mit Naturschutzthemen hat er sich noch intensiver auseinandergesetzt, und kam auch da zum gleichen Ergebnis wie wir, dass natürlich große Herausforderungen bei den Themen Artenschutz, insbesondere beim Thema Artenschutz besteht, dass aber im Zweifel eine Ausnahme oder eine Befreiungsmöglichkeit gegeben ist, wenn sich tatsächlich nicht alle Probleme durch einen Ausgleich lösen lassen sollten. Also da hat er sich jetzt natürlich noch nicht abschließend in Bezug jetzt auf einzelne Arten oder so festgelegt, aber hat gesagt, na, also selbst wenn nicht alles durch einen Ausgleich lösbar ist, dann zumindest durch eine Ausnahme oder eine Befreiung. Das waren so die wichtigsten Punkte, und dann gab es natürlich noch ein paar andere, die jetzt aber nicht ganz so.
Die Alarmmeldung zur Zwangsbeschneidung in Kleingärten bei Bäumen auf 3 Meter, werden die nämlich beschnitten nach der Setzung, angeblich konnte die Verwaltung ad hoc nicht aufklären. Soweit der Bericht der 9. Sitzung des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses in Freiburg.